Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dass unsere Gegenwart krisenhaft ist, das ist wohl schon seit ein paar Jahren ein unterschwelliges Gefühl, das auch unsere Wohlstandsgesellschaft ergriffen hat. Es gab eine Finanzkrise, es gibt eine Klimakrise, rechter Terror bedroht unsere Gesellschaft von innen, Millionen Menschen sind auf der Flucht und das Coronavirus scheint das Ausmaß einer globalen Epidemie zu haben. Was das mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt macht, mit dem, was man vielleicht etwas altmodisch Solidarität nennt, dazu gleich ein Gespräch. Dann wollen wir hier in Kultur heute den verstorbenen Theologen und Dichter Ernesto Cardenal würdigen. Außerdem zweimal Bühne vom Wochenende. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Solidarität bedeutet Zusammengehörigkeit. Ein Begriff, der vor allem für die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts wichtig war, indem sich eine große Masse gegen die wenigen Kapitaleigner zusammengeschlossen hat. Die Lehre aus diesen Bewegungen war, dass es möglich ist, sich kollektiv gegen ungerechte Verhältnisse zu wehren. Solidarität gehört zum Prinzip von Demokratien, in denen gesellschaftliche Verantwortung geteilt wird. Wem es gut geht, der unterstützt dem es schlechter geht. Soweit die Theorie und soweit vielleicht auch das Ideal, solange kein Ernstfall eintritt. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus, einem rechtsterroristischen Attentat bzw. mehreren und Millionen Menschen auf der Flucht, verstärkt sich der Eindruck von zerfallenden Ordnungen. Wie sich das auf gesellschaftliche Solidarität auswirkt, darüber konnte ich heute Nachmittag mit dem Soziologen Sikat Neckel sprechen. Meine erste Frage an ihn: Aus dem rechten Lager wird im Grunde permanent zur Nicht-Solidarität aufgerufen. Flüchtlinge sollen draußen bleiben, um es mal salopp zu formulieren. Wie stark hat sich das schon in unserer Gesellschaft niedergeschlagen, trotz der offensichtlichen humanitären Katastrophe in Syrien, wegen der Millionen Menschen auf der Flucht sind?
Es ist sicherlich so, dass das Solidaritätsgefühl in unserer Gesellschaft heute sehr unter Stress geraten ist. Das hat mit vielen Entwicklungen zu tun, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Auf der einen Seite leben wir in einer neoliberalen Wettbewerbsgesellschaft, kurz gesagt, in der man eigentlich daraufhin orientiert wird, seine eigenen Interessen im Blick zu haben und sich möglichst durchsetzungsstark auch gegenüber anderen zu behaupten. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die Bereitschaft zur Solidarität. Dann eine andere Entwicklung ist eben, dass unsere Gesellschaften durch Migration gekennzeichnet sind, durch die Zuwanderung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Und dass etwa die politische Rechte überall auf der Welt, in Europa und in Deutschland, gewissermaßen die Solidarität nur auf die eigene Gruppe beschränken möchte. Das ist eine alte, archaische Form der Solidarität. Und dann ist man hinsichtlich der Eigengruppe so hilfsbereit, wie man gegenüber allen anderen, die außerhalb der eigenen Gruppe stehen, feindlich gesinnt ist.
Wenn also Ordnungen zerfallen, zerfällt dann auch der Solidaritätsgedanke?
Das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Ordnungen verfallen ja immer dann, wenn Regelsysteme nicht mehr tatsächlich in der Gesellschaft richtig präsent sind, wenn Regeln, an die sich alle halten sollten, vielleicht auch unter neuen Bedingungen unter Stress geraten sind. Und eine dieser Regeln ist in unserer Gesellschaft ohne Zweifel, dass man im Auge behält, was man sich gegenseitig an Hilfe und Unterstützung schuldig ist. Das gehört, wenn man so will, zum normativen Inventar unserer modernen Gesellschaft. Das kommt immer dann unter Stress, wenn eine Voraussetzung der gegenseitigen Hilfsbereitschaft, der Solidaritätsbereitschaft problematisch erscheint. Nämlich die Voraussetzung, dass meine Bereitschaft von einer Belohnung abzusehen für die Solidarität, dass meine Bereitschaft, Solidarität aufzubringen, auch wenn ich dafür Nachteile in Kauf nehmen muss, und nur dann können wir tatsächlich von Solidarität sprechen, dass diese Bereitschaft letztendlich auf der Annahme beruht, dass, wenn ich in eine ähnliche Situation geraten sollte, ich wiederum selbst die Solidarität der anderen erfahren werde.
Ich würde ganz gerne nochmal auf den Aspekt des Zerfalls von Ordnungen zu sprechen kommen. Was wir ja auch sehen im Moment ist, dass, und da wird bezweifelt, ob es wirklich einen Grund dafür gibt, dass Leute zu Hamstereinkäufen tatsächlich neigen. Also es gibt durchaus Supermärkte, die leer gekaufte Regale aufweisen. Wie würden Sie das in Bezug auf Solidarität und auf den Zerfall von Ordnung bewerten? Sind das eben schon Symptome dafür, dass diese normativen Werte nicht mehr funktionieren?
Ich glaube nicht, dass das ein Verhalten ist, was tatsächlich das Solidaritätsgefühl in unserer Gesellschaft schon unterminiert. Es kann natürlich sein, das kann man jetzt überall in den Apotheken beobachten, dass Menschen denken, sie kaufen, wenn sie dann noch etwas Entsprechendes finden, lieber gleich zwei- oder dreimal das Sterilium, was sie benötigen, um sich ihre Hände zu desinfizieren, und dass den Menschen es dann egal ist, wenn andere überhaupt nichts davon bekommen. Aber hier bietet sich eigentlich immer die gesellschaftliche Lösung an, dass man Regeln schafft, wie zum Beispiel Verteilungsregeln für sehr begehrte oder knappe Güter, und dass diese Regeln, die können dann wiederum auch solidarisch sein, dass eben zum Beispiel eine Person nicht so viel von etwas Knappem erwerben kann, dass andere Personen völlig leer ausgehen.
Also mit anderen Worten, in der Krisenhaftigkeit oder in der Gleichzeitigkeit von Krisen, die wir ja im Moment erleben, muss auch der Solidaritätsbegriff überprüft und eventuell neu aufgestellt werden?
Solidarität beruht auf Regeln. Und wir müssen immer sehen, ob diese Regeln den Situationen angepasst sind. Und wir müssen Solidarität auch nicht unbedingt allein als eine persönliche Charaktereigenschaft verstehen, sondern eher als die Zustimmung zu vernünftigen Regeln, die sich in der Wirklichkeit auch bewähren können. Und dann, denke ich, ist das Solidaritätsgefühl in unserer Gesellschaft immer noch auf dem richtigen Weg.
Der Soziologe Sieghard Neckel zum Zustand gesellschaftlicher Solidarität in Krisenzeiten. Er kämpfte sein ganzes Leben auch für Solidarität. Ernesto Cardenal, Theologe, Dichter, Politiker, der gestern im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Sein Name ist zuallererst mit der sandinistischen Revolution in Nicaragua verbunden, aber er war eben auch ein Poet, der in seinen Gedichten von einer idealen, eben solidarischen Gesellschaft träumte. Tobias Wenzel über einen streitbaren Denker, der, wie er selbst sagte, die Welt verändern und verbessern wollte.
Höre meine Worte, Herr, höre mein Seufzen, hör meinen Protest. Denn du bist Gott und kein Freund der Diktatoren. Du folgst nicht ihrer Politik, noch achtest du auf ihre Propaganda. Du hast mit Gangstern nichts gemein.
Mit seinen religiösen und gleichzeitig hochpolitischen Versen wurde der Dichter und Theologe Ernesto Cardenal weltweit bekannt. 1954 unterstützte Cardenal, der Philosophie und Literaturwissenschaft studiert hatte, als Revolutionär den Staatsstreich gegen Diktator Somoza García. Der Umsturzversuch misslang. Cardenal überlebte nur knapp und ging ins Exil in die USA. In einem Kloster in Kentucky fand er zu Gott, studierte katholische Theologie in Mexiko und Kolumbien und wurde an seinem Geburtsort Managua zum Priester geweiht. In dieser Zeit entstanden seine später in rund 20 Sprachen übersetzten Psalmen, in denen er Gott um Unterstützung bittet im Kampf gegen die Unterdrückung, Ausbeutung und Entrechtung der Armen. Eine Symbiose aus Dichtung und Befreiungstheologie.
Para mí la fe es la fe.
Wenn ich vom Glauben spreche, meine ich den Glauben an die Botschaft Jesu, an das Evangelium, das vom Himmelreich auf die Erde gelangt ist. Der Kommunismus, ich meine den Kommunismus im Sinne von Marx, nicht den real existierenden, ist für mich eine wissenschaftliche Methode, um die Gesellschaft und die Welt zu verändern. Und diese Verwandlung ist das Himmelreich.
Das Himmelreich verstanden als kommunistisches Diesseits, das aus der Bibel herausgelesene Ziel einer basisdemokratischen Gesellschaft. Das alles war der Führung der streng hierarchischen katholischen Kirche suspekt. 1984 suspendierte Johannes Paul II. Ernesto Cardenal von dessen Priesteramt, weil der gleichzeitig Regierungsmitglied der revolutionären sandinistischen Befreiungsfront war. Erst 2019 hob Papst Franziskus die Suspendierung auf. Mitte der 60er Jahre gründete Cardenal eine marxistisch geprägte Glaubensgemeinschaft auf einer Insel im großen See von Nicaragua, wo er sein Buch »Das Evangelium der Bauern von Solentiname« schrieb. Mit dortigen Landwirten besetzte er eine Kaserne der Nationalgarde. woraufhin das Regime zurückschlug. Im Exil in Costa Rica schloss sich Cardenal der Sandinistischen Befreiungsfront an, der 1979 der Sturz von Diktator Somoza Debayle gelang. Zuvor hatte Cardenal den Somoza-Clan auch in seiner Lyrik scharf angegriffen, unter anderem in Form des Schmähgedichts.
Zwar werden die Verse selbst keinen Diktator besiegen, aber sie können einen Beitrag dazu leisten, dass ein günstiges Klima und ein dementsprechendes Bewusstsein entstehen. Mein Anteil daran war vergleichsweise gering.
Einen großen Anteil hatte Cardenal in jedem Fall an der erfolgreichen Bekämpfung des Analphabetentums in Nicaragua. Erst als Kulturminister der sandinistischen Regierung, dann mit seiner Kulturstiftung Casa de los Tres Mundos. Cardenal distanzierte sich später von der sandinistischen Befreiungsfront. 2019 forderte er vom Krankenbett aus ihren Vorsitzenden Daniel Ortega auf, als Präsident des Landes zurückzutreten, weil aus dem ehemaligen Mitstreiter im Kampf gegen Unterdrückung selbst ein Unterdrücker des Volkes geworden war. 1980 erhielt Cardenal den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er wurde auch für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen. Rückblickend erscheint die Sprache seiner politischen Dichtung allerdings als recht gewöhnlich. Sein poetisches Können blitzte aber hier und da in den späten Werken auf, zum Beispiel in den Gesängen des Universums, in denen er die Rolle des Menschen im Kosmos auslotete und Astrophysik mit Mystik verband. Oder auch in Gedichten über die Liebe, die für Cardenal die alles entscheidende Kraft der menschlichen Existenz war.
Tobias Wenzel erinnerte an den Theologen und Dichter Ernesto Cardenal, der gestern im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Romanadaptionen für Theaterbühnen gibt es viele, aber ein Sachbuch als Theaterstück, das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Trotzdem hat sich die österreichisch-israelische Dramatikerin Yael Ronen daran versucht, und zwar an einem Wissenschaftsbestseller, Yuval Noah Hararis 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Ein Buch, das sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten unserer nahen Zukunft beschäftigt. In seinen Lektionen geht es auch um zerfallende Ordnungen und um Wendepunkte. Was Yael Ronen daraus in ihrem Stück Revolution mit eingeklammertem R am Hamburger Thalia Theater gemacht hat, das weiß Michael Lages.
Mitgeschrieben an Yael Ronens Stücktext hat diesmal nicht wie sonst üblich das ganze Ensemble, sondern der Schauspieler Dimitri Schad, über viele Jahre eine der herausragenden Persönlichkeiten auf der Bühne des Berliner Maxim Gorki Theaters. Schad ist ein grandioser Entertainer und gibt der szenischen Zukunftsforschung zwischen Evolution und Revolution als Moderator die Stimmung vor. Zum einen legt er Spuren aus zu all den technologischen Entwicklungen, die längst auf den Weg gebracht wurden und bekanntlich darauf angelegt sind, dass der Mensch sie für Erleichterungen im Alltag hält und sich in der Konsequenz ein bequemeres Leben erhofft. Schad weist natürlich auch darauf hin, dass mit immer mehr Erleichterung und Bequemlichkeit immer seltener unser aller mehr oder weniger selbstbestimmte Entscheidung gefragt ist. Schließlich hebt Schad gedanklich die Grenzen zwischen Gebrauch und Missbrauch auf und zeigt das am Beispiel des Theaters. In den Sitz sind neuerdings Sensoren eingebaut, die unsere körperlichen Reaktionen registrieren, also was wir mögen und was nicht auf der Bühne. Und in die Kameras, die den Zuschauerraum beobachten, sind Programme zur Gesichtserkennung eingebaut. Lachen wir? Sind wir erschreckt? Schauen wir während der Vorstellung lieber aufs Smartphone oder schlafen wir schon? Dieser pointenstarke Monolog zur Eröffnung bewirkt zweierlei. Er alarmiert und er beruhigt zugleich, denn wir wissen ja, dass es den Sensor unterm Hintern nicht gibt im Theater und Gesichtserkennung auch nicht. Was jetzt kommt, sagt uns damit der Satiriker Schad, müssen wir fürs Erste also nicht sonderlich ernst nehmen. Und tatsächlich ist nicht viel mehr als szenischer Schnickschnack für den futuristischen Boulevard entstanden. Drei Motivstränge werden ausgelegt. Erstens will ein Paar noch ein Kind. Besser geplant als beim ersten Mal.
Ja, das wird unser erstes mit Erbgut.
Optimierung, ja, ganz wunderbar. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich dazu entschieden haben, Ihrem Zweiten einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen mit uns. Das ist ganz wunderbar.
Wir haben uns nicht entschieden.
Bitte, fang nicht damit
an. Unser Genpool verträgt sich offensichtlich nicht mit den Vorlieben unserer Versicherung.
Sein Genpool.
Schauen wir doch einfach mal rein.
Die beiden informieren sich in einem Institut, das Kinder nach Wunsch verspricht. Sie ist ganz wild aufs Baby-Design, er eher konservativ. hat aber zuweilen auch noch Kontakt zur früheren Partnerin, die ihrerseits per Zufall in ein Gebiet gerät, das von Naturalisten besetzt ist. Leuten also, die der total durchtechnologisierten Zukunft das Leben entgegensetzen, wie es bislang war. Diese Gruppe verübt auch Anschläge auf technologische Kernbereiche. Das ist der zweite Teil der Story. Der dritte nimmt den Berater im Designverein ins Visier. Der ist schwul und hat Probleme mit dem Partner, der sich seinerseits als trans outet, aber nicht etwa transsexuell.
Ich will nicht mein Geschlecht ändern,
sondern
ich gehöre nicht in diesen Körper. Ich will ihn loswerden, vollständig. Ich will nicht mehr aus Fleisch sein, ich will digital werden.
Wie?
In der Schweiz, da gibt es Kliniken, da kann man in ein paar Jahren hin und die scannen dein Gehirn ein und laden es hoch auf die Cloud.
Ziel also, das Leben, wenn wir das mal so nennen wollen, in der Cloud, digital als reiner Geist. Diese drei Geschichten verbindet die vierte. Immerzu und in allen Spielkonstellationen spielen Computerinnen und Computer mit. Alecto analysiert die Beziehung, installiert das Update für den Staubsauger oder wird zum terroristischen Big Brother, wie George Orwells 1984 entsprungen, wenn es um die Jagd auf Naturalisten geht. Überwiegend aber ist Alecto ulkig, der Computer, der uns abschaffen wird, als niedliches Spielzeug. Und so unterkomplex wie Text und Inszenierung sind, wird leider auch gespielt. Aufwendig ist nur Wolfgang Menardis schwebende Bühne mit ganz viel Projektion drauf. Wer allerdings Yuval Noah Harari ernst nehmen wollte, müsste mehr Recherche betreiben, speziell in sozialen Fragen, aber auch mit Blick auf die Zukunft gesellschaftlicher und politischer Repräsentation. Angesichts dieser gedanklichen Herausforderungen aber ist der Abend erstaunlich dumm. Revolution wie Evolution sind bei Yael Ronen und Dimitri Schad ein mäßig guter Witz und völlig harmlos.
Wissenschaftsliteratur am Theater. Michael Lages über Yael Ronens neues Stück am Thalia Theater in Hamburg. Zum nächsten Bühnenthema, Tanz. Und der ist nur für Erwachsene, so geben es die Münchner Kammerspiele vor, die Eintritt nur ab 16 Jahren wegen expliziter Nacktheit gewähren. In den Kammerspielen wurde gestern die neue Performance von Florentina Holzinger uraufgeführt. Etude for an Emergency, Composition for 10 Bodies and a Car, so der Titel. Die Choreografin beschäftigt sich schon länger mit der Darstellung und der Bedeutung von Körpern. In ihrem Stück Tanz ließ sie eine Ballettlehrerin und deren Schülerinnen nackt nicht nur tanzen, sondern auch gegen die Wand knallen. Etude for an Emergency wurde angekündigt als choreografische Überlegung zu Körpern als Spektakel. Wiebke Hüster hat diesem Spektakel zugeschaut.
10 nackte Frauen und 2 unterschiedlich schwer zerstörte schwarze Kleinwagen bestreiten Florentina Holzingers Inszenierung Etude for an Emergency. Die Autos werden hineingeschoben, damit die nackten Frauen über ihre Kühlerhauben rollen können, auf die Wagendächer klettern, im Inneren sitzen und die anderen draußen belauern können. Solcher Art sind die Notfälle, für die Holzingers Darstellerinnen, 2 Opernsängerinnen, 2 Stuntfrauen und die zum Teil noch in der Ausbildung befindlichen Schauspielerinnen trainieren. Genauer gesagt, trainieren sie öffentlich für das gespielte Verprügeltwerden, das gegen die Wand geklatscht werden, das gespielte Sterben. Das Publikum ist beim Einlass vor expliziter Nacktheit gewarnt worden. Aber was soll diese Warnung im Jahr 2020 bedeuten? Routine, denkt man. Nackte sind doch bei Choreografen jetzt dauernd auf der Bühne. Bei Dave St. Pierre, Doris Uhlig oder Mette Ingwertsen. Schauspielerin Annette Paulmann sagt dann auch im Stück was dazu.
Wir versuchen heute Abend, das Sterben, die Gewalt, losgelöst von ihrer Ursache oder ihrer Bedeutung, einfach als rein physische Übung zu begreifen. Als Komposition.
Das Blut fließe zwar reichlich, sei aber Rote-Bete-Saft, den man gern probieren könne. Und Nacktheit, naja, überschätzt. Fotos oder Filme aber solle niemand machen. Eine Fotografin werde die Vorstellung festhalten und man könne ihre Bilder auf einer zum Schluss eingeblendeten Webseite kaufen. Womit man auch noch Holzingers Pflanzung alter Obstbaumsorten auf ihrem eben erworbenen Grundstück finanziere. Noch lachen die Leute, das hört aber auf. Dann gehen nämlich diese Slow-Motion-Variationen von Splatter-Movies los. Und der auf einem Stuhl stumm gemachten und festgeklebten Annette Paulmann wird gespielt das Ohr abgeschnitten und es riecht sehr nach Rote-Bete-Saft. Die Frauen prügeln sich und knallen auf den Fußboden. Sie schießen mit Spielzeuggewehren und Pistolen. Sie hängen sich in Geschirre und lassen sich gegen elektronisch klangverstärkende Polsterwände knallen, als gäbe es kein Morgen. Holzinger liebt Horrorfilme und Stuntszenen, wie man sieht. Und sie hat ein Verhältnis zur Nacktheit, das man als vollkommen abgestumpft bezeichnen möchte. Das ist die Generation, die weiß, wo im Netz die Amateurpornos stehen und die Splatter-Movies guckt wie ihre Eltern Heimatfilme. Eingangs wird monologisiert, die Frauen müssten im klassischen Theater immer still leiden und sterben. In Etude for an Emergency dürfen sie knochenkrachend sterben, wie in Bong Joon-ho's Oscar-gekröntem Film Parasite. Aber da sie Frauen sind, nehmen sie bei Holzinger dann anschließend doch einen Schwamm und wischen das Theaterblut von der Kühlerhaube. Bitte? Was denn nun? Oder soll diese explizite Nacktheit einfach nur die Männerfantasien nackter, geopferter und putzender Frauen ein für allemal zerstören? Am Ende schütteln sie noch jede für sich zu lauter Musik ihre nackten Hintern, als hätten sie Sex mit Unsichtbaren. Magischer Theaterfeminismus. Die in den ersten Reihen sitzen, gucken ständig in die Vaginas stöhnender Stuntfrauen oder bewusst an ihnen vorbei. Ist das jetzt ein weiblicher Macho-Feminismus, der einem die Technomusik so um die Ohren haut und das Stroboskoplicht so auf den Kopf knallt, dass man Angst vor Hirnkrebs bekommt und von dem Bühnennebel husten muss? Mit Denken kommt man nicht so weit an diesem Abend. Man muss dieselbe Idee von Humor haben wie die Choreografin. Am Ende bleibt die Frage, warum Frauen das machen, sich nackt auf eine Bühne hinknien und den Zuschauern Gesäß und Geschlecht hinhalten. Wofür bitte ist das eine Übung? Ein Feminismus, der so unintellektuell und theaterunsinnlich daherkommt, tut für die Sache der Frauen wirklich wenig.
Misslungen findet Wiebke Hüster die gestern die Uraufführung von Florentina Holzingers Performance Etude for an Emergency an den Münchner Kammerspielen gesehen hat. Und in den Kulturmeldungen würdigt Doris Schifanoske einen Künstler, dessen Performancekunst auch körperlich und radikal war.
Ja, der Performance-Künstler Ulay ist nämlich im Alter von 76 Jahren gestorben. Ich bin ein holländischer Entdecker, ein nicht sozialer Sozialist und ein nomadischer Autodidakt, so hat er sich selbst einmal charakterisiert. Geboren in Solingen hat Frank Ulay Siepen, so sein eigentlicher Name, seine bürgerliche Identität komplett abgestreift, um seine kompromisslose Kunst zu machen. 1969 verließ er seine Familie, nannte sich Ulay, ging nach Amsterdam und fotografierte dort Außenseiter der Gesellschaft. In Performances setzte er sich mit dem Thema Identität auseinander und stilisierte sich abwechselnd als Mann und als Frau. Dabei blieb das Thema Identität auch in anderen Arbeiten zentral für ihn.
Ich habe jetzt für die Performance einen deutschen Hypnotisten gefragt, um mich zu hypnotisieren vor Publikum. Wer bin ich? Das ist im Wesen die kruziale Frage, die ich an den Hypnotisten gestellt habe, um mich immer wieder zu penetrieren, mit der Frage, wer bist du, wer bist du, wer bist du?
Die Kompromisslosigkeit im Umgang mit dem eigenen Körper hat Ulay mit Marina Abramović gemeinsam. Die beiden waren 12 Jahre lang das Glamour-Paar im Kunstbetrieb. Sie sollen sich kennengelernt haben, als er ihre Wunden pflegte, die sie sich bei einer Performance zugefügt hatte. 1988 gingen die beiden 2500 Kilometer auf der chinesischen Mauer einander entgegen, um sich anschließend für immer zu trennen. Eigentlich hatten sie in der Mitte heiraten wollen. Nach der Trennung gab es einen Rechtsstreit um die gemeinsamen Werke, den Ulay gewann. In der Öffentlichkeit ist Abramović aber die berühmtere geblieben. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist die diesjährige Pariser Buchmesse abgesagt worden. Der Salon du Livre ist das größte französische Branchentreffen und sollte vom 20. bis zum 23. März stattfinden. Man dürfe kein Risiko eingehen, erklärten die Verantwortlichen. Zu der Veranstaltung auf dem Pariser Messegelände wurden rund 160.000 Menschen erwartet. Auch der Louvre in Paris bleibt weiter geschlossen.
Doris Schifanoske mit den Kulturmeldungen. Menschen auf der Flucht dürfen nicht zur Erpressungsmasse werden, wie die Grünen-Chefin Annalena Baerbock es ausgedrückt hat. Mehr zur Situation an der griechisch-türkischen Grenze gleich in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.